Deutschlandfunk. Hintergrund.
Die RKI-Files von Anna Loll.
In der Nacht auf den 18. März 2020 verlässt ein Konvoi von Militärlastwagen die norditalienische Stadt Bergamo. An Bord sind mehr als 60 Särge. Das Krematorium der Stadt ist überlastet, die Friedhöfe auch. Es gibt zu viele Covid-Tote. Die Bilder gehen um die Welt. Bundeskanzlerin Angela Merkel hält eine Ansprache an die deutsche Bevölkerung.
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Unsere Vorstellung von Normalität, von öffentlichem Leben, von sozialem Miteinander, all das wird auf die Probe gestellt wie nie zuvor. Millionen von Ihnen können nicht zur Arbeit, Ihre Kinder können nicht zur Schule oder in die Kita. Theater und Kinos und Geschäfte sind geschlossen. Und was vielleicht das Schwerste ist, uns allen fehlen die Begegnungen, die sonst selbstverständlich sind.
Am 22. März beschließen Bund und Länder Maßnahmen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Ansammlungen von mehr als 2 Menschen werden verboten. Ausgenommen sind Angehörige, die im eigenen Haushalt leben. Cafés, Kneipen und Restaurants und Friseure müssen schließen. Am 25. März stellt der Bundestag eine epidemische Lage von nationaler Tragweite fest. Diese erlaubt der Regierung, ohne Zustimmung des Parlaments, Verordnungen zu erlassen. Immer informiert durch die Wissenschaft, betont Kanzlerin Merkel.
Und alles, was ich Ihnen dazu sage, kommt aus den ständigen Beratungen der Bundesregierung mit den Experten des Robert-Koch-Instituts und anderen Wissenschaftlern und Virologen.
Das Robert-Koch-Institut, kurz RKI, ist eines der wichtigsten Beratungsinstitute der Regierung. Die internen Beratungen dort sind mit einem Leak Ende Juli 2024 an die Öffentlichkeit gekommen. Rund 4000 Seiten Protokolle des Covid-19-Krisenstabes. Seitdem steht die Frage im Raum, benutzte die Politik das RKI, um Entscheidungen zu rechtfertigen? Und hielt das RKI der Öffentlichkeit wichtige Informationen vor?
Die RKI-Files.
In Teil 1 ging es darum, wie die Protokolle an die Öffentlichkeit kamen und um die Vorwürfe gegen die Regierung und das RKI.
Dies nun ist Teil 2, die Einordnung.
Wer traf die Entscheidungen zur Pandemiezeit und warum? Und was bedeutet das für unsere Gesellschaft heute?
Als ich das erste Mal von dieser Problematik gehört habe, war ich zu Hause.
Christian Drosten ist Professor und Institutsleiter für Virologie an der Berliner Charité. Einer seiner Forschungsschwerpunkte sind neu auftretende Viren.
Da war gerade Silvester oder Neujahr und ich habe mich mit einem sehr guten Mitarbeiter von mir ausgetauscht darüber, der über Social Media so einiges aufgefangen hatte schon. Und wir haben uns überlegt, ist das glaubwürdig? Und wenn ja, wie sollten wir darauf reagieren?
Christian Drosten hatte sich in der Vergangenheit bereits intensiv mit SARS-Viren beschäftigt. 2003 gab es schon einmal eine Epidemie mit solch einem Virus, doch die damalige Variante blieb in Asien.
Dieses Virus, das machte die Menschen zwar schwer krank, aber das war nicht so stark übertragbar. Das lag einfach daran, dass das Virus primär auf die Lunge zielte und sich auch von Lunge zu Lunge verbreiten musste. Dort war eben das Zielgewebe, also der tiefe Bronchialtrakt vor allem. Und da kommt ein Virus nicht so leicht hin. Und wenn ich das habe, dann bin ich auch sehr schnell sehr krank davon und gehe dann also auch nicht mehr beispielsweise in die Öffentlichkeit.
Das ist bei dem neuen Virus anders gewesen. Die Experten tauften den neuartigen Erreger SARS-CoV-2, Covid-19 oder auch einfach Corona. Das Virus sieht unter dem Elektronenmikroskop aus, als ob ihn eine Krone umgebe.
Dieses Virus fokussiert sehr stark schon zu Beginn der Infektion auf den Rachen und die Nase. Und da bin ich noch gar nicht richtig krank, wenn ich das Virus schon in hoher Konzentration verbreite. Nur die Zeit, bis wir das wussten, das waren so 2, 3, 4 Wochen.
Als es dann mehr Wissen gab, war klar, wie groß die Gefahr durch Covid-19 für die insgesamt eher alte Bevölkerung in Deutschland sein würde. Die Prognose war,
so um 1% der Personen in Deutschland, die sich infizieren, bei unserem Altersprofil, werden wohl daran sterben. Und das war auch am Anfang eher eine Einschätzung so im Bereich von 0,7, 0,9%. Und mit der Zeit ging das eher über 1%, diese Einschätzung.
Möglicherweise über 80.000 Tote. Eine Stadt in der Größe von Fulda oder von Celle.
Und das ist wirklich zu viel. Das ist viel mehr als bei der Grippe. Da kann man sagen, diese Covid-Infektion, die hat auch nach den Anfangsdaten schon so im Bereich von 15, 20 Mal so viele Personen getötet, wenn sie infiziert waren, verglichen auch mit schwereren saisonalen Influenza-Problematiken, die wir kennen, die wir gut beschrieben haben.
Die Datenlage war gerade zum Anfang der Pandemie nicht immer eindeutig. Aber den Virus einfach laufen zu lassen, erschien der Bundesregierung in jedem Falle unverantwortlich. Also wurde überlegt, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen zur Eindämmung der Übertragung. Anfangs noch ist die CDU mit Jens Spahn als zuständigem Minister am Ruder, später ist es die SPD mit Karl Lauterbach. Wie aber stand es um das Verhältnis von Wissenschaft und Politik? Immer wieder taucht diese Frage auf. So berichtet im November 2024 ein Rechercheverbund, der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach habe den Experten des RKIs Vorschriften gemacht. So Ende Februar 2022, als das RKI die Risikobewertung herabsetzen wollte. Lauterbach habe das in einer E-Mail als politisch nicht gewünscht abgelehnt. Karl Lauterbach im Interview mit dem Deutschlandfunk.
Das RKI war unabhängig, das RKI hat seine wissenschaftliche Arbeit gemacht, das ist gar keine Frage. Wo der Bürger die Rolle des RKIs oft falsch einschätzt, ist wie folgt. Also wenn das RKI jetzt zum Beispiel sagt, so und so viele Infektionen sind demnächst zu erwarten und so viele tödliche Infektionen kommen oder das wird passieren und so weiter, das ist ja eine unabhängige wissenschaftliche Arbeit, die hat immer stattgefunden, ohne jede Beeinflussung der Politik. Aber der Bürger wird oft denken, dass das RKI dann auch wissenschaftlich sagt, das muss jetzt getan werden. Meinetwegen, RKI sagt, ab Montag die Schule zu oder so und so ist das Risiko, wir machen das und das.
Doch das seien immer nur Empfehlungen vom RKI gewesen. Die Entscheidungen, die treffe die Politik. Und dass diese alternativlos gewesen wären, habe niemand behauptet, sagt Karl Lauterbach.
Damals ist Deutschland den Weg gegangen. Wir schützen die Bevölkerung relativ gut. Daher sind in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern mit der gleichen Altersstruktur weniger Menschen gestorben. Und es haben auch weniger Menschen Long-Covid bekommen. Weil je mehr schwere Infektionen ich gehabt hätte, auch gerade in den frühen Phasen, desto mehr Long-Covid-Fälle, desto mehr schwere Verläufe, Tragödien in den Familien.
Der Virologe Christian Drosten hält diesen Weg bis heute für angemessen. Nicht immer habe er alle politischen Maßnahmen für richtig gehalten und habe das auch immer gesagt, auch öffentlich. Doch müsse man bei der Diskussion bei den Fakten bleiben, und das sei nicht immer der Fall, meint Drosten, insbesondere nicht bei der Berichterstattung über die RKI-Protokolle.
Also ganz einfach, es ist daran keinerlei Skandal.
Denn die Protokolle seien eine schlechte Diskussionsgrundlage und deren Inhalt sei nie verifiziert worden.
Das sind einfach In-house-Gesprächsprotokolle, ja, also für, sagen wir so etwas wie ein institutionelles Gedächtnis im RKI, damit man das später mal nachschlagen kann, was da besprochen wurde. Das ist aber nie für die Öffentlichkeit gedacht gewesen. Und das ist ja ein Riesenunterschied. Wir haben in anderen Gremien ja Protokolle, die auch für die Veröffentlichung gedacht sind. Und da wird beispielsweise die Aussage von Mitgliedern der Gruppe auch verifiziert. Wenn Sie an einem Gremium teilnehmen, dann bekommen Sie ein paar Tage später das Protokoll und können nachschauen, ob Ihre Aussagen auch richtig wiedergegeben sind oder die dann im Nachhinein nochmal wieder korrigieren.
Oft fehle es in den RKI-Protokollen auch an Kontext, an Einordnung, um die Notizen zu verstehen. Ein Beispiel sei die Diskussion, in der es um den Begriff der Pandemie der Ungeimpften geht. Wie wir im ersten Teil des Hintergrundes beschrieben haben, der damalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte die Formulierung verwendet, obwohl in den Protokollen des RKI zu lesen ist, dass nach Auffassung der Wissenschaftler die Gesamtbevölkerung zur Verbreitung des Virus beitrage, also nicht nur Ungeimpfte. Bedeutet das also, dass Spahn die Unwahrheit verbreitet hat? Nein, sagt Christian Drosten. Zwar stimme die Vereinfachung des Politikers so nicht, aber das Gegenteil stimme ebenso wenig.
Es ist vollkommen richtig, wenn eine Gruppe im RKI so etwas sagt, wenn die sich anschauen und sagen, naja, Moment mal, was der Minister da sagt, das ist aber ein bisschen gewagt. Damit meinen die vielleicht, das ist ein bisschen holzschnittartig und da kann man auch in einem Protokoll in so einer Sitzung mal sagen, das ist aber nicht richtig oder falsch.
Tatsächlich lag die Übertragung von Covid-19 durch Ungeimpfte wesentlich höher als durch Geimpfte. nämlich bei rund 70%, bei Geimpften jedoch nur um 30%. Das habe eine epidemiologische Studie belegt. Ebenfalls vom RKI, sagt Drosten.
So, das kann jetzt vielleicht ein Gesundheitsminister im Fernsehen nicht so in einem Satz auf den Punkt bringen.
Ähnliche Ungenauigkeiten oder sogar falsche Darstellungen fänden sich auch an anderen Stellen in den Protokollen, sagt Drosten. Eine Stelle betreffe ihn selbst. So wird im RKI-Protokoll vom 29. Juli 2020 erwähnt, der Virologe habe ein Papier verfasst, das er angeblich aber nicht publizieren wolle, weil dies dem Regierungshandeln widerspreche.
Das wurde so skandalisiert, als die Regierung verbietet Herrn Drosten eine Veröffentlichung oder so etwas. Die Wirklichkeit dahinter ist, das hat man im RKI in dieser Protokollnotiz einfach falsch verstanden.
Christian Drosten hatte durchaus vor, seine Erkenntnisse zu veröffentlichen, und zwar in der Wochenzeitung Die Zeit.
Die Protokollnotiz ist vom 29.07. und am 5.08. ist dieses Papier in der Zeit erschienen, und zwar in der gedruckten Version, digital noch früher. Und Sie müssen sich vorstellen, da vergehen ja schon einige Tage, die Zeit redigiert so einen Text ja auch nochmal.
Der Virologe findet, das hätten die Journalistinnen und Journalisten erst einmal überprüfen müssen, die nur aufgrund einer Quelle, in diesem Fall der fälschlichen Darstellung im RKI-Protokoll, Schlüsse gezogen und falsch berichtet hätten.
Das hätte man wirklich finden können und auch journalistisch müssen. Also es ist auch handwerklich schlechter Journalismus, der da gemacht wurde.
Was bedeutet das nun? Ist die Diskussion um die RKI-Files nur ein großes Missverständnis? Ist der Skandal um politische Einflussnahme auf die Wissenschaftler ein Sturm im Wasserglas? Michael Butter ist Professor für Amerikanistik an der Universität Tübingen und Experte für Verschwörungstheorien. Er sieht vor allem zwei Gründe für die polarisierte Situation: vorgefasste Meinungen und die Informationspolitik des RKI. Die Debatte zu den RKI-Files werde im Grunde von zwei relativ verhärteten Lagern geführt.
Von denen das eine sagt, es war alles super, und das andere sagt, das war doch alles nur Lug und Trug und vielleicht sogar eine große Verschwörung, weil dieses Virus überhaupt nicht so gefährlich war und alle wussten, dass es nicht so gefährlich ist und es letztendlich darum ging, dass die Regierung hier unsere Bürger- und Menschenrechte einschränken wollte, unsere Bewegungsfreiheit und andere Dinge und im Grunde Druck ausgeübt hat, dass das RKI dann entsprechende Entscheidungen trifft und Empfehlungen herausgibt.
Beides sei problematisch. Hinzu käme, dass sich Verschwörungstheorien während der Pandemie verbreitet hätten.
Was haben die Mächtigen da mit uns gemacht? Was ist jetzt der nächste Schritt? Warum haben wir uns das gefallen lassen oder warum haben sich so viele Leute das gefallen lassen? Das sind genau die Fragen, die man sich da relativ obsessiv gestellt hat. Und im Grunde haben dann die Veröffentlichung dieser Protokolle des Krisenstabs und der anderen Dokumente, die da öffentlich wurden, das Ganze dann halt einfach noch weiter befeuert.
Typisch für Verschwörungstheorien sei es immer nach der Smoking Gun zu suchen.
Also dem einen Beweis, der über jeden Zweifel erhaben belegt, dass da wirklich die Dinge nicht mit rechten Dingen zugegangen sind, dass da ein Komplott im Gange war, dass das alles von irgendwem geplant und manipuliert wurde.
Und aus dieser Sichtweise würden dann die Protokolle gelesen. Auch wenn die Notizen dort bei genauerem Hinschauen nur einen Konflikt oder Meinungsverschiedenheiten beschreiben, aber keine unlautere Regierungsmanipulation belegen.
Und da wird dann eben in typischer verschwörungstheoretischer Manier argumentiert, dass dann Sätze aus dem Zusammenhang gerissen werden, dass die dann also rekontextualisiert werden und die Dinge dadurch dann also, die im ursprünglichen Kontext völlig harmlos sind oder vielleicht unglücklich formuliert ambivalent sind, dann eine ganz andere, sinistre Bedeutung annehmen.
Die Informationspolitik von Seiten des RKI habe die Situation allerdings nicht besser gemacht.
Es gibt also Studien dazu, dass geschwärzte Dokumente das Verschwörungstheoretisieren noch deutlich mehr befeuern, als wenn man keine Dokumente veröffentlicht. Und insofern war natürlich die erste Version, die da veröffentlicht wurde, mit sehr vielen Schwärzungen genau das rote Tuch, auf das die Verschwörungstheoretikerinnen vielleicht nicht gewartet haben, aber das sie dann quasi noch weiter angeheizt hat in ihren Verdächtigungen und in ihren Überzeugungen.
Karl Lauterbach sagt, er habe von der Diskussion um die Veröffentlichung der RKI-Protokolle erst aus den Medien erfahren.
Also die Pressearbeit des Robert-Koch-Institutes ist keine Ministeraufgabe. Ich habe von dem ganzen Vorgang tatsächlich aus der Presse erfahren. Ich wusste nicht, dass wir dort, also dass das Robert-Koch-Institut Protokolle zur Verfügung stellen musste, dass da eine Schwärzung anstand oder was auch immer, Verschlusssache. All das war mir nicht bekannt, aber als ich davon gehört habe, habe ich sofort gesagt, wir haben nichts zu verbergen, raus damit und auch also keine Schwärzung.
Eine unlautere Beeinflussung des RKI habe es vom Bundesgesundheitsministerium dabei nicht gegeben, betont Lauterbach immer wieder. Auch nicht zum Beispiel im September 2021, als das Gesundheitsministerium eine Änderung zum sogenannten Freitesten durch eine Weisung durchsetzte. Das RKI notierte damals im Protokoll: Die wissenschaftliche Unabhängigkeit des RKI von der Politik ist insofern eingeschränkt.
Ja, das mag dann ein einzelner Mitarbeiter beim Robert-Koch-Institut so gedacht oder gefühlt haben, aber tatsächlich die Fachaufsicht liegt beim Bundesgesundheitsministerium. Das heißt, wenn hier ein Dokument verabschiedet werden soll, wo drin steht, so oft wird getestet, das ist zum Schluss eine politische Entscheidung.
Außerdem gäbe es eben kein Empfehlungsmonopol des RKI für die Politik.
Also das mag der ein oder andere im Robert-Koch-Institut sich gewünscht haben, so ist die Welt aber nicht. Sondern wenn ich zum Beispiel Empfehlungen dann auch in Absprache mit Herrn Wieler gemacht habe, zum Beispiel dort Frage, wie hoch ist die Risikostufe, dann habe ich auch mit der STIKO gesprochen, mit dem Paul-Ehrlich-Institut gesprochen, dann habe ich mit dem BfArM gesprochen.
Dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte.
Dann habe ich mit unabhängigen Wissenschaftlern gesprochen und ich habe mit dem Corona-Expertenrat gesprochen, wo das RKI auch dabei ist und dem RKI natürlich. Und aus all diesen Quellen kommt dann nachher die Empfehlung, das ist die Risikostufe. Aber die Risikostufe ist eine politische Entscheidung. Ist das jetzt für uns zu riskant oder nicht?
Es geht also um politische Verantwortungsübernahme durch die Regierung. Die Aufgabe, für die sie auch gewählt wurde.
Es war nie so, dass der Gesundheitsminister nur der Sprecher des RKIs war, sondern also so nach dem Motto, das RKI will jetzt das und der Bundesminister spricht jetzt, also was das RKI will, sondern dass wir haben fachliche Diskussionen geführt und alles andere wäre auch also hochproblematisch gewesen.
So bleibt am Ende, dass von allem etwas stimmt. Wissenschaftler mussten sich politischen Entscheidungen beugen. Transparenz hätte es früher und mehr geben können, schon um Verschwörungstheorien keine Nahrung zu geben. Ob die Gesellschaft gewappnet ist für ein nächstes Ereignis nach Corona-Art? Professor Michael Butter betont, dass die Aufarbeitung aller Fragen wichtig sei.
Das ist ja kein Thema, das nur wenige Leute betroffen hat oder das uns so am Rande berührt hat. Insofern wäre es schon sicherlich eine Überlegung wert gewesen, darüber nachzudenken, wie man das machen kann, um vielleicht gewisse Gräben, die da entstanden sind, auch wieder zuzuschütten. Jetzt nicht zwischen den großen Graben hin zu den Verschwörungstheoretikerinnen, aber im Hinblick auf Leute, die absolut akzeptieren, dass dieses Virus sehr gefährlich war, aber trotzdem natürlich gewisse Zweifel haben, ob das alles immer ideal gehandhabt wurde.
Es gehe nicht darum, dass jemand Asche auf sein Haupt schütte.
Wenn man das vernünftig tut, dann gibt es auch viele Leute, die dann einsehen, ja, aus der Situation damals kann ich das nachvollziehen. Im Nachhinein sind wir alle schlauer, aber zumindest hat man jetzt irgendwie mal anerkannt, dass es so war und hat sich damit nochmal auseinandergesetzt. Und ich glaube, die Chance hat man sich jetzt natürlich durch die Diskussion des letzten halben Jahres verbaut, das zu machen.
Das war der Hintergrund. RKI-Files, Teil 2, die Einordnung. Von Anna Loll, Redaktion Ursula Welter. Diesen und den Teil 1 zu den RKI-Files unter dem Titel Der Verdacht finden Sie in unserer Deutschlandfunk-App.